finde auch sehr witzig, wie er so beschreibt, was er erbt von denen. Also im Text schreibt er ja dann so, wenn der Alte stirbt, kriegst du seine Werkzeugtasche und und bei der Alten dann irgendwie die Fliederteekanne. Und also das finde ich irgendwie, ach, das berührt mich sehr, weil also das natürlich auch zeigt, wie, also man weiß ja, was andere Leute so erben, ne? Und er erbt halt irgendwie diese Gegenstände und diese, naja, diese Prägung auch. Also wenn Leute halt wirklich auf mehreren Ebenen in so einer heilen Welt aufgewachsen sind, dann finden sie es vielleicht irgendwie cool gemacht oder so, aber können damit jetzt auch nicht so viel anfangen. Aber so viele Menschen wachsen gar nicht in so einer heilen Welt auf.
Musi Sociology. Gesellschaft durch Musik verstehen. Musikerinnen-Special. Heute mit Nicht Seattle.
Herzlich willkommen zu Musi Sociology. Wir machen immer noch weiter mit unserem MusikerInnen-Special und haben keine SoziologInnen zu Gast wie sonst oft oder andere SozialwissenschaftlerInnen, sondern Musiker und MusikerInnen. Und heute ist bei uns zu Gast Nicht Seattle. Nicht Seattle ist 1985 in Ost-Berlin geboren, macht seit vielen, vielen Jahren Musik als Solokünstlerin und in Bands. Ich empfehle sehr, auch Lake Felix mal zu googeln oder bei Spotify oder irgendwo zu suchen. Da kann man auch einige Musik von ihr finden. Ansonsten hat sie unter dem Namen Nicht Seattle jetzt 3 Alben veröffentlicht mit sehr sprechenden Titeln: Wendekind, Kommunistenlibido und Haus zuletzt. Und ich habe eine Einstiegsfrage, was ich total spannend finde, wo ich noch nicht viel drüber gefunden habe, aber gelesen habe. Du leitest einen Nachbarschaftschor. Was ist das denn? Und wie wird man Chorleiterin in der Nachbarschaft?
Also ein Nachbarschaftschor ist ein Chor, in dem einfach jeder mitmachen kann. Es gibt keine Bedingungen, es ist einfach offen und findet einmal die Woche immer am gleichen Ort statt, so im Kiez sozusagen, bei uns in der Kulturmarkthalle, was früher mal so eine Kaufhalle war, und jetzt ist es so, ist da so ein Kulturverein eingezogen, und genau, wir proben da einmal die Woche und da kann jeder mitmachen, und das ist, da geht's halt ums Singen in erster Linie und um das gemeinsame Aktivsein und auch die Verbindung zu herzustellen zu Leuten, mit denen man vielleicht sonst gar nicht unbedingt so viel zu tun bekommt, was halt sehr einfach ist übers Musikmachen. Und genau, Nachbarschaftschor deshalb, weil dort alle möglichen Leute hinkommen, im besten Fall.
Ist das die Halle, zu der ihr alle mit dem Fahrrad fahrt, in dem Video zu Beluga?
Genau, ja, genau, ja? Die Halle, ja.
Das ist ja cool. In welchem Stadtteil ist das?
Prenzlauer Berg.
Prenzlauer Berg, ja.
Ja, wobei ich, André, du hast mich überhaupt nicht mit einbezogen, aber ich sage jetzt trotzdem.
Ja, das stimmt.
Hallo, hier ist Daniel. Hallo. Ich habe erstmal noch eine Frage, weil das, als ich euch jetzt zugehört habe, Nicht Seattle ist das Bandprojekt. Und André hat jetzt gerade Katharina oder Kati zu dir gesagt, weil du Teil von Nicht Seattle bist, wenn ich das richtig verstehe. Oder wie ist das genau?
Na, ich bin mindestens Teil von Nicht Seattle. Vielleicht bin ich auch einfach Nicht Seattle.
Okay.
Weil Nicht Seattle ist jetzt nicht unbedingt nur die Band, sondern ich heiße auch Nicht Seattle, wenn ich Solo spiele, ist einfach der Name für die Songs, die ich schreibe. Ja.
Weil das ist nämlich so ein bisschen was ich ganz spannend finde, weil man dich sowohl Solo als auch als Band, ich habe jetzt schon in beiden Daseinsformen sozusagen dich live gesehen, das ist immer Nicht Seattle.
Genau, ja. Ist vielleicht verwirrend oder so, aber so fühlt es sich gerade für mich eigentlich stimmig an.
Aber ich finde es als Satz, ich bin nicht Seattle, auch irgendwie funktioniert es. Wie, ich stelle dir jetzt die langweiligste Journalistenfrage, die du bestimmt immer gehört bekommst. Wie kommst du dazu? Wir sind nicht in Seattle, Dirk. Ich denke, damit wird es irgendwas zu tun haben mit Tokotronic. Oder nicht?
Doch, also genau, es bezieht sich halt auf dieses Lied von Tokotronic. Wir sind hier nicht in Seattle, Dirk. Und aber ich habe es so ein bisschen für mich, wie soll ich sagen, also ich habe es, glaube ich, sehr angeeignet. Also es ist schon dieses Gefühl, was in dem Lied beschrieben wird, irgendwie, dass es sowas gibt in der Fantasie, an dem man nicht teilhaben kann oder von dem man kein Teil ist. Aber ja, also das Wort ist, glaube ich, jetzt hat vielleicht sogar auch ein bisschen diesen, nicht nur, aber auch ein bisschen diesen Ostcharakter drin oder ja, einfach meine Welt. Also, das ist meine Welt geworden.
Der Osten ist halt nicht Seattle sozusagen.
Nee, das ist zu einfach dann. Also, aber ich glaube, zu nicht Seattle gehört der Osten auch ein bisschen mit dazu. Mhm. Ja.
Also ich verstehe.
Zu das ist meiner interessant. Welt, meiner Erlebniswelt.
Ja. Ja. Ich hab noch zwei Fragen dazu. Das eine ist, gerade hieß es halt, diese Kaufhalle, der Kaufhallenchor, ist in Prenzlauer Berg. Und ich glaube, Prenzlauer Berg ist eine der Stadtteile in Deutschland, wo es die meisten Menschen Assoziationen zu haben. Und die Assoziation ist Latte Macchiato, Kastanienallee, Altbau, große Altbaudecken mit Stuck. Aber der Prenzlauer Berg ist eben auch das Mühlenbergviertel, da wo die Bus 200-Linie endet, wo kein Tourist mehr hinfährt. Und das ist ja der Prenzlauer Berg, von dem du, in dem du dich dann befindest, ne? Von dem du
gesprochen hast.
So wie ein anderer Prenzlauer Berg als der, den man so kennt auch.
Ja, es ist eine Hochhaussiedlung und aber es ist eigentlich ziemlich schön, weil es sehr grün ist. Es gibt halt diese krassen grünen Hinterhöfe und dann auch Volkspark Prenzlauer Berg und es, und was ich halt auch besonders finde, irgendwie in dem Viertel, das, wie es sich so in den letzten 10 Jahren oder ein bisschen mehr verändert hat. Also es ist wirklich sehr, hier wohnen wirklich alle Menschen, wie man sich so vorstellen kann. Außer vielleicht reiche Menschen, aber ansonsten wirklich alle. Mhm. Jedes Alter, jede Herkunft, alle Milieus und so. Und das ist irgendwie eine ganz besondere Atmosphäre. Also ich finde, es wird auch immer schöner hier so irgendwie.
Ja, und das spiegelt sich dann wahrscheinlich auch in dem Chor wieder?
Ja, obwohl der Chor hat auch so ein bisschen so eine Neigung, jetzt doch dann immer homogener zu werden. Also es ist eigentlich ja offen für alle, aber irgendwie ist es doch, oder vielleicht gleichen sich die Leute jetzt auch dann wieder mehr an. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Also ich hätte das eigentlich gerne noch wieder ein bisschen durchmischt. Also.
Ja, und tretet ihr auch auf damit? Oder ist es eher so eine
einmal
die Woche, so eine Spaßbeschäftigung, so ein Selbstzweck?
Also auftreten ist eigentlich nicht der Grund, warum wir es machen. Wir machen es trotzdem ab und zu mal, dann meistens in der Kulturmarkthalle. So irgendwie zum Jahresgeburtstag von denen oder irgendwie so oder zu Weihnachten. Oder jetzt hatten wir es zum Neujahr gemacht und ist dann auch ganz schön. Aber ich mag es eigentlich lieb, also ich würde am liebsten eigentlich gar nicht auftreten. Weil das hat dann irgendwie, da kommt dann sowas rein, was es eigentlich nicht, worum es eigentlich nicht geht. Und es ist halt auch immer soundmäßig und so sehr kompliziert irgendwie. Also, dass sich alle gut hören, dass es gut klingt und so. Und ich habe dann auch den Anspruch, dass es wirklich so schön ist, wie wir es halt oft auch erleben, so. Aber es ist halt nicht immer so einfach, das dann zu vermitteln, einfach soundmäßig so.
Also es ist sozusagen bei Nachbarschaftschor ist für dich die Nachbarschaft eigentlich das Relevantere.
Und die Musik, also die Musik auch total so. Also da finden mich manche dann manchmal auch ein bisschen, glaube ich, finden das dann zu anspruchsvoll oder so. Ich finde, es ist eigentlich gar nicht so anspruchsvoll. Aber überhaupt, dass es dann mit Noten ist oder ich schreibe auch mal Chorsätze und so. Also mir ist die Musik sehr wichtig und dann... Ja, es ist schon ein Chor, wo es darum auch schon sehr geht, aber halt nicht ums Auftreten so sehr.
Okay, dann habe ich eine Frage dazu. Ich habe am Wochenende mit meinen Kindern The Voice Kids geguckt, wo ja immer so Talente gesucht werden. Und alle 4 Coaches haben darüber gesprochen, ob sie Noten lesen können. Und alle 4, also Clouseau und Iliver und Stefanie von Silbermond haben gesagt, wir können gar keine Noten lesen. Du kannst Noten lesen, habe ich jetzt gerade verstanden. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, um da so nochmal ein bisschen hinzukommen. Wie bist du zur Musik gekommen? Und ich habe auch noch so eine Anschlussfrage. Wie bist du zur Musik gekommen? Und ich habe mir das hier aufgeschrieben. Wie schaffst du das, Musik zu machen, die bessere Texte produziert als Bourdieu, Durkheim, Karl Marx und Georg Simmel zusammen? Vielleicht erstmal die erste
Frage. Also die Frage möchte ich direkt beantworten. Die erste Frage, wie bin ich zur Musik gekommen? Ich war halt auf so musikbetonten Schulen irgendwie. Also in Karlshorst war sowohl die Grundschule, auf der ich war, als auch das Gymnasium musikbetont. Und da gab es dann halt irgendwie immer, ich war auch immer in der Musikklasse, also meine Mutter hat das irgendwie organisiert und dann anscheinend auch irgendwie so ein gutes Gefühl dafür gehabt, dass das auch zündet, weil ja, also dann zumindest auf dem Gymnasium, also habe ich dann Gitarre gelernt und war gleich irgendwie so ganz leidenschaftlich, habe schon dann so Songs geschrieben und in Bands gespielt und so. Mhm. Aber es kam so ein bisschen durch die Schule und das lag eigentlich vor allem auch an dem Ort einfach, wo ich aufgewachsen bin, so. Ja. Und dass meine Mutter so das dann vielleicht irgendwie gesehen hat oder so. Ja.
Das ist interessant. So eine Weichenstellung. Da gab es irgendwie ein Angebot und einen Pfad, den du einschlagen konntest und du bist ihn dann halt gegangen. So.
Ja.
Durch Anreize, ja, die du in der Schule bekommen hast.
Also es war halt nicht, in unserer Familie war das überhaupt nicht so ein Ding. Also Musik oder Kunst oder irgendwas. Aber irgendwie hat es meine Mutter dann trotzdem bei mir gefördert, was ich irgendwie interessant finde. Und auch schön, weil es halt wirklich mir ganz viel gegeben hat und immer noch gibt. Und ja.
Ein bisschen auch cool, an Laura Braun, die wir auch zu Gast hatten, die so ist eigentlich ganz ähnlich auch sagt, dass dann viel in der Schule und so. Und dann ist sie zum Klavierunterricht gegangen und dann war halt immer Musik da. Und dann die andere Frage, warum ist so viel Gesellschaft in deiner Musik? Das ist die kurze Variante der langen Frage.
Warum ist so viel Gesellschaft in meiner Musik?
Ja. Warum wird da so viel Gesellschaft verhandelt?
Vielleicht, weil so viel Gesellschaft in mir ist oder mir das irgendwann bewusst geworden ist, dass da auch viel Gesellschaft ist und nicht alles nur meine persönliche Liebesgeschichte, sondern die auch einfach abhängt von der Zeit und dem Ort und dem, was gewesen ist, vor allem auch. Ja, und vielleicht liegt es auch daran, ich mache auch schon lange eine Psychoanalyse, also sehr lange, habe mich einfach viel auseinandergesetzt mit ja schon so einem Leidensdruck, aber den halt auch zu verstehen, einfach, da kommt man eigentlich an Gesellschaft auch nicht dran vorbei, glaube ich.
Wir können auf jeden Fall den ersten Teil von Daniels etwas aufgeblasener Frage, wir können das beweisen, indem wir einfach den ersten Song von dir spielen. Du hast uns ein paar Lieder von dir angeboten und Daniel und ich durften zwei davon aussuchen und eins, was wir uns ausgesucht haben, war Fleißig.
Ich hab gedacht, man hat ein Leben lang und gedacht, es dauert ewig lang. Und gedacht, dafür wird's ganz groß irgendwann. Ich hab mich dafür grün und blau gefühlt, in zu schweren Sprachen strenge Selbstgespräche geführt. Ich hab gedacht, man muss nur ganz, ganz mutig sein und alles andere kommt verdientermaßen wie von allein. Ich bin immer so fleißig und trotzdem irgendwie reicht's nicht. Leute sprechen oft aus, dass die Sonne scheint. Besorgte Blicke sagen, ich soll nicht zu dringlich sein. Zu viele Leute machen täglich Übungen. In der Freizeit suchen sie milde Rührungen, wo die Dumplings so beigeschmacklos schmecken wie neue Serien unter arschhohen Decken. Da hängt der Haussegen monströs penibel. Ich bleib auf Abwägen, weil zu sensibel. Zu viele Viele Leute sind immer konstruktiv. Ich finde ihr Lächeln ziemlich schwach und auch leicht schief. Und sie sind immer so fleißig. Trotzdem irgendwie, weiß nicht.
Wie kam es eigentlich zu dem Song? Jetzt muss ich mal überlegen. Ich muss mich mal erinnern. Es war ein am Silvesterabend. das war, glaube ich, das erste und einzige Mal, dass ich Silvester alleine verbracht habe, nämlich im Proberaum. Und ich habe irgendwie Polish gelesen. Und es war irgendwie ein schöner Abend. Und dann es war, glaube ich, ein bisschen die Inspiration von diesen Polish-Texten, die ich da gelesen habe, dass ich einfach mal Lust hatte, auch so Spoken-Word-mäßig was zu machen. Und ich wollte auch gerne, dass es so einen Moment gibt, wo, also dieses, und trotzdem irgendwie reicht's nicht, das wird ja dann manchmal so geschautet oder so. Mhm. Und das erinnert mich auch an so, oder ich wollte da sowas versuchen, was ich so aus Polish-Stücken kenne, dass dann so ein Chor plötzlich sagt, also so, ja, so diesen, so einen sich wiederholenden Ausruf macht irgendwie. Und ja, thematischer. Also ich glaube, es ist wirklich inspiriert von Polish und von diesem, auch von diesem Jahreswechsel und diesem Gefühl, so, es ist schon wieder ein Jahr vorbei und ich glaube, ich komme immer noch nicht aus meiner Haut oder so irgendwie. Und warum denke ich eigentlich, dass ich das muss und so weiter? Ja.
Ich merke gerade, dass ich total Kulturbanause sind. Ich weiß, wer René Polish ist, aber ich habe noch nie was von dem gelesen. Was sind das für Texte?
Ja, also, naja, eigentlich sind es ja Theatertexte und das ist eigentlich auch eher nicht so üblich, dass man die liest, weil man die eigentlich gesprochen hören muss oder eigentlich auch gesprochen sehen muss. Ja. Aber ich fand die Texte ganz großartig. Und also, wie soll ich das jetzt zusammenfassen? Also, es ist schon ziemlich linke Literatur, oder es hat sehr viele linke Bezüge, aber es ist sehr eigene Sprache, sehr kraftvoll, anarchisch, voller Sätze, die man sich so merken will, aber sich nie irgendwie merkt. Ich kann es ganz gar nicht so kurz zusammenfassen, aber ich bin ganz großer Fan irgendwie. Also vor allem die Stücke sollte man sich mal angucken. Also die laufen ja jetzt auch gerade viel in der Volksbühne, der ist ja gestorben letztes Jahr. Genau. Aber die Stücke laufen teilweise noch recht viel gerade.
Ich habe dich entdeckt durch ein Konzert in Görlitz bei dem Überland-Festival. Und als dieser Song lief, als fleißig lief, da war ich so, also ich war sowieso schon total drin. Aber als dieser Song lief, war ich so sofort drin. Also ich hatte irgendwie sofort so, genau. Und irgendwie habe ich den Song so verstanden, für mich so verstanden, das ist so ein, man guckt so drauf, ne? Also so wie du das beschrieben hast, man möchte eigentlich irgendwie gerne schon auch das, was die Menschen da in diesem Song haben. Irgendwie möchte man ja auch gerne mal in dieser Altbauwohnung wohnen und so. Und gleichzeitig finde ich dann diese Textzeile so schön zum Schluss, wo es dann darum geht, ja so richtig glücklich sehen die auch, scheinen die auch nicht zu sein. Oder es reicht immer noch nicht. Eher das Ding, ne? Und dann ist es ja so, dass in dem Album in dem letzten Album von Nicht Zierte, gibt's ja immer in Klammern noch ein weiteres Wort, weil das ja das Haus ist. Und bei Fleißig steht Schloss.
Ja. Das Schloss. Naja, das Schloss ist ja, also, das bezieht sich auf Kafkas Schloss. Also, ich habe halt viel Kafka gelesen und auch vor allem das Schloss mehrmals und darüber dann auch meine kleine Bachelorarbeit geschrieben und so. Mhm. Da ist es ja auch so, dass der Landvermesser Kavel halt immer in dieses Schloss und man versteht immer weniger, je länger die Geschichte geht, warum eigentlich. Und er wird einfach und hat weiß auch, dass er nicht reinkommen wird und dass es wird immer komplizierter und so weiter. Und dieses Schloss hat so eine hat so einen symbolischen Charakter, aber es gibt eigentlich, es ist nicht mehr nachzuvollziehen, warum er da unbedingt rein will. Und so ist es vielleicht ein bisschen mit den Vorstellungen von Glück und Wohlstand oder so, auch vor allem im Kapitalismus, also wo wir das auch gerade so vorgelebt bekommen. Also jetzt, ich finde auch nochmal krasser durchs Internet und durch Social Media und sowas. Also diese Idee ist halt so stark in uns, selbstverantwortlich zu sein für ein gelungenes Leben. Und aber es ist eigentlich nicht zu erreichen, weil es ist irgendwie einfach schon, es liegt so in der Natur der Sache, dass es so ein Ideal ist. Und das muss auch, und irgendwie auch ist auch so dieser Wachstumscharakter die ganze Zeit nötig, damit wir das immer so weitermachen. Und dazu müssen wir auch unglücklich sein oder Dinge brauchen. Und ja, aber es ist irgendwie vieles darin so. Also ich kenne einfach dieses Gefühl zu suchen und nicht anzukommen oder nicht zu finden und so. Das ist jetzt irgendwie nicht mehr so stark, dass ich noch so doll suche, aber dass ich nicht so richtig ankomme, das würde ich schon sagen. Und ich frage mich halt, woran, ob das, also ich finde also so, irgendwie gibt es halt einerseits diese gesellschaftliche Ebene, wo wir, glaube ich, auch besonders jetzt auch in einer Zeit leben, wo das sehr stark ist, so in uns allen, einfach richtig verinnerlicht. Und andererseits frage ich mich auch, ob es einfach so was ein existenzielles menschliches Gefühl ist, was auch schon Kafka beschreibt, irgendwie im Schloss. Ja.
Ja. Ich finde es wirklich von vorne bis hinten faszinierend. Ich habe, als ich es heute nochmal gehört habe, auch, also allein, also mich hat es emotional als erstes total gekriegt, wegen eben weil du da so schautest hin und wieder und weil du auch deine Wut, oder nicht du, also quasi in dem Song, das lyrische Ich schreit seine Wut auch raus und dieses und trotzdem reicht's nicht und dann in der nächsten Strophe dann dieses trotzdem irgendwie, weiß nicht, auch diese eigene Ratlosigkeit vor dieser Situation. Also man kann sich da sofort mit verbinden, mit dieser tiefen Verzweiflung, die du da auch ein Stück weit verhandelst. Und dann habe ich mir den Text nochmal genauer angeschaut und gedacht, das ist 1:1 die Sozialstrukturanalyse-Vorlesung, die ich in einem ganzen Semester versucht habe, irgendwie zu halten, in einen Song gepackt. Das ist irre. Das fängt an mit diesem meritokratischen Prinzip. Wer viel leistet, bekommt auch viel. Ne? Also ich bin immer so fleißig und trotzdem irgendwie reicht's nicht. Dann diese Zweifel daran. Also das meritokratische Prinzip scheint irgendwie nicht aufzugehen. Also manche kriegen mehr, wenn sie viel leisten, andere weniger. Da gibt es irgendwie Mechanismen,
die manche, liegen dazu. Manche leisten weniger und kamen trotzdem mehr, weil sie geerbt haben.
Ja. Mhm. Genau. Dann bringst du da diese Zeitlichkeit rein, von der du auch schon gesprochen hast am Anfang, was wahrscheinlich vielleicht durch diese Neujahrs- oder Silvestergedanken damit reinkam. Da habe ich gleich an so Lebenslaufsoziologie gedacht, an so Passagen. Also ich habe gedacht, das dauert, also ich habe ein Leben lang und es dauert ewig lang. Aber irgendwann bist du an einem Punkt, wo du merkst, also bestimmte Dinge sind jetzt nicht eingetreten und je älter ich werde, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie noch eintreten. Also diese Biografie ist nicht total frei wählbar und Zeit läuft irgendwie ab oder bestimmte Dinge, wenn wir, weiß ich nicht, einen bestimmten Bildungsabschluss, einen bestimmten Weg nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt eingeschlagen haben, dann geht der eben nicht mehr weiter. Dann alles, was so mit sozialem Feld und Habitus zu tun hat, da hast du dann so ein, das machst du in einer Zeile, das haut mich einfach um, irgendwie zu sagen, wenn du so sagst, du hast in zu schweren Sprachen strenge Selbstgespräche geführt. Was für ein Wahnsinnssatz das ist. Also was sind diese zu schweren Sprachen? Jetzt habe ich dir meine Deutung mit dem Habitus schon da reingelegt. Aber
kannst du das nochmal erklären? Das habe ich nicht verstanden.
Ja. So direkt. Naja, wenn ich diese Selbstbefragung habe, wer bin ich hier eigentlich, wer bin ich in der Welt und wo ist mein Platz, was will ich erreichen, wo will ich hin, dann orientiere ich mich ja immer an irgendwelchen Bildern, die ich im Kopf habe. Entweder ich mache das vor der Folie meiner eigenen sozialen Herkunft und sage, ich werde das, was meine Eltern machen, oder ich mache das, was man irgendwie von mir erwartet in meiner Umgebung. Und dann ist die Sprache vielleicht leicht verständlich, weil es die Sprache meines Herkunftsmilieus irgendwie ist. Und eine zu schwere Sprache ist eigentlich eine Zumutung an mich selbst. Ich will irgendwo hin, von wo ich nicht komme und wo ich vielleicht den Weg nicht weiß. Da vielleicht auch wieder so eine Brücke zu, was Daniel schon gesagt hat, mit diesem Ostdeutschsein, bestimmte Codes vielleicht nicht kennen und so weiter. Und das ist dann, man mutet sich dann eine schwerere Sprache zu. Also das wäre meine Deutung.
Ja.
Aber vielleicht denkst, ja.
Also es ist interessant. Ich würde halt auf jeden Fall sagen, dass allgemein so dieses Fleißthema und so. Also ich habe halt das Gefühl, dass ich halt alles, was ich mache, mir selber erschlossen habe und nicht familiär vorgelebt bekommen habe, weil ich das so wollte. Aber und weil ich vielleicht auch, ja, aber also ich würde auch gar nicht sagen, dass ich sozusagen Dinge getan habe, die unbedingt die westlicher wären oder so, sondern ich wollte einfach mir Dinge, die ich mag, neu erschließen. Und es war, und zu schwere Sprachen sind halt andauernd vorgekommen, also sowas wie Therapie, also Psychoanalyse, da habe ich jetzt auch dabei, also daran gedacht, als ich das geschrieben habe, den Satz, aber es sind noch viele andere Sachen so. Das ist heftig kompliziert alles und es wird immer komplizierter. Und irgendwie bringt's auch was, aber es ist, also man spürt schon die Anstrengung, wenn man sich rausarbeiten will aus was.
Ja, und dann, ich muss leider jetzt hier noch weitermachen, weil das ist einfach,
sorry. Ich habe Andres Stichwort schon gesehen, der war sehr lang.
Aber ich versuche es kurz zu machen. Aber dann kommt eben die Kapitalismuskritik. Es gibt irgendwie so milde Rührungen, mit denen man sich ablenkt. Das sind dann irgendwie, wo die Dumplings beigeschmackslos schmecken, wie neue Serien unter arschhohen Decken. So irgendwie, man lenkt sich ab, man konsumiert irgendwas und macht sich halbwegs, richtet sich halt ein durch Konsum. Und trotzdem kommen dann so Zeilen in dieser Beobachtung dieser Leute, die sich so schön einrichten unter diesen arschhohen Decken, dass da der Haussegen monströs penibel hängt. Also man muss auch wirklich aufpassen, dass das alles so passt und dass dieses Bild erhalten bleibt. Und das zeigt so eine Bruchkante. Also besorgte Blicke sagen, ich soll doch nicht zu dringlich sein oder nicht zu dringlich sein. Ich finde ihr Lächeln ziemlich schwach und auch leicht schief. Und da siehst du so, naja, du sitzt vielleicht im Proberaum, wieder in einem anderen Song, der vielleicht auch da entstanden ist, also und guckst von dort auf die anderen, die ja alle so schön eingerichtet sind, und nimmst denen das aber nicht 100% ab. Und am Ende kommt dann der Chor, wahrscheinlich, polish-mäßig, die Punkrock-Utopie, wo so geknechtete Individuen sich verbinden und vielleicht stärker sind als die Gesellschaft. Also diese Idee, dass man ausbricht, sich mit anderen verbindet und dem was entgegensetzt. Und da wäre jetzt meine Frage und das Ende dieses Monologs. Meinst du, das geht? Kann man sich verbinden? Kann man neue Verbindungen schaffen und damit stärker sein als die Gesellschaft oder die gesellschaftlichen Zwänge? Kann man sich damit befreien?
Das ist so eine große Frage, ja. ich finde schon, dass es teilweise geht oder in Momenten. Also ich glaube, ja, wenn man sich halt verletzlich macht und irgendwie diese Ideale so ein bisschen loslässt auch vielleicht und also einfach zeigt, dass man Menschen braucht oder Gesellschaft braucht, also als Mensch ist es ja nun mal so. Ich glaube, dann kann schon Verbindung passieren. Aber es ist eben halt so, ja, so in so einer individualisierten Gesellschaft wird einem ja eingeredet, dass man sich um sich selber kümmern muss. Und wenn man sich genug anstrengt, dann wird auch alles irgendwie gut. Und aber eigentlich müsste man, geht es gar nicht darum, dass alles gut ist, sondern dass man tatsächlich sich eher verletzlich zeigt. Und wenn man stark ist, dass man dann was gibt irgendwie oder so. Und ich finde schon, dass es möglich ist und dass es auf eine komische Art auch, also zumindest in meinem Umfeld gerade mehr passiert als noch vor 10 Jahren oder so.
Ja. Wie meinst du das?
Das Solidarische?
Was?
In deinem Umfeld passiert mehr Solidarisches? Oder mehr Zusammenschluss?
Also, ja, also würde ich schon sagen, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass es auch solche Kontexte sind, also irgendwie so wie mit dem Chor oder Band und so, also wo man halt irgendwie in Gruppen ist und Musik macht und so. Aber ich beobachte irgendwie, dass die Freundschaften sich verändert haben im Gegensatz zu früher. Also da geht es jetzt stärker um auch um Fürsorge und darum, am Leben des anderen wirklich teilzunehmen und nicht bloß einen Kaffee trinken zu gehen und zu quatschen oder so. Mhm. Und es kann auch jetzt am Alter liegen oder so, aber auf jeden Fall finde ich gerade, dass das mehr Nähe und Tiefe gibt als vor 10 Jahren oder so. Ja.
Ja.
Vielleicht, weil es das so sehr braucht auch.
Das interessant, was du sagst mit der Verletzlichkeit. Ich finde deine Musik deshalb auch so unglaublich tröstlich. Also man könnte das ja als so, also wenn man jetzt nur diese Grunge-Idee da reinsetzen würde, dann wäre das ja quasi so ein Verzweifeln einer Gesellschaft und Frust quasi, wenn man das so, aber so empfinde ich es nicht. Ich sehe eben in diesem, dass du das zeigst, diese Verletzung durch Gesellschaft, dieses Versuchen da irgendwie einen Weg durchzufinden, unendlich tröstlich, als Hörer, der merkt, okay, da struggelt jemand mit ähnlichen Dingen wie ich, da ist jemand und findet hin und wieder Verbindung, steht dann wieder da, die hält mal länger, mal weniger. Das gibt mir ein Gefühl von nicht allein sein, Teil von Gesellschaft wieder zu sein, von Menschen, die eben ähnliche Probleme haben, womit ich mich verbinden kann. Und genau, also diese Verletzlichkeit als eine Chance, als eigentlich einen...
Ja. Ja, das ist doch das ist schön. Ja.
Darf ich noch was fragen? Ich habe da noch eine andere Assoziation drin, weil dieses Fleißigsein ist für mich tatsächlich eine Erfahrung, die ich sehr stark aus meiner ostdeutschen Familiengeschichte kenne. Viel, viel mehr als aus einer neoliberalen Erzählung. Kenne ich es aus der ostdeutschen Erzählung. Man muss fleißig sein, perfekt sein, funktionieren. Funktionieren ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in meiner Familiengeschichte. Und dann habe ich mich nämlich auch gefragt, also mir geht das so wie André, dass der Song, wenn ich den höre, dann, also gerade auch wenn man so wie André und ich in diesem Wissenschaftssystem ist, und ich stelle mir ehrlich gesagt das Kunstsystem ein bisschen ähnlich vor, wenn in diesem Wissenschaftssystem ist, bekommt man eigentlich ständig gespiegelt, dass man nicht reicht, weil diese Wissenschaftsleiter immer so aufeinander aufbaut und man eigentlich nie, bis man irgendwann mal Professor geworden ist, eigentlich nie ausreicht für alles, was man macht. Und deswegen habe ich auch diesen Trosteffekt, aber man muss sich ja wirklich Zeit nehmen, diesen Song wirklich zu hören, um getröstet zu werden. Und ich habe in meinem Umfeld Leute, die gar nicht die Zeit sich nehmen können, auch teilweise, um überhaupt in diesen Effekt zu kommen. Also merke halt irgendwie.
Aber so ist es so ja mit vielen Dingen, die einen trösten, dass es irgendwie ein bisschen auch mit Fleiß und Arbeit zu tun hat.
Trost ist letztendlich auch Fleiß, ja.
Ja, weiß auch nicht genau.
Mit sich also einlassen.
Ich hätte mir manchmal gewünscht, dass manche Leute sich den Song genauer anhören und vielleicht auch rauskommen aus diesem Strudel, aus diesem Funktionieren. Aber dafür müsste man ja erstmal die 6 Minuten haben, die der Song geht. Oder ich weiß nicht, 5 bis 6 Minuten.
Ich glaube, die 6 Minuten haben die Leute auf jeden Fall. Das ist nicht die Länge. Ich meine, die gucken sich auch Serien an und so. Also das ist ja, damit hat es nichts zu tun. Das ist, glaube ich, eher wirklich die Frage, will man sich mit Themen beschäftigen oder machen die vielleicht auch zu viel auf, was man halt jetzt gerade nicht so gut verkraftet in dem Moment oder was, weiß ich jetzt auch nicht, aber ich habe oft das Gefühl, dass es halt eher so, also es gibt einfach eine bestimmte Art Schlagmensch oder so, die halt irgendwie mehr sich schützen müssen, auch vor bestimmten Themen oder so, die das, also die meine Musik nicht so gut, die das nicht mögen. Das ist so. Aber ich glaube, ich sehe jetzt nicht ein, warum das jetzt mit 6 Minuten zu tun haben soll. Also das glaube ich nicht irgendwie.
Ja, ich verstehe. Ich versuche mal eine Brücke zum nächsten Song. Und ich, ne, ich denke nämlich gerade an meine Elterngeneration bei Fleißig, wo es auch viel darum geht, dass ich das Gefühl habe, dass diese Generation, die in einer bestimmten Phase in ihrem Leben eigentlich mehr Zeit hätten investieren sollen in die Verarbeitung dessen, was mit ihnen da passiert. Also die waren so 20, 30, als so ein System zusammengebrochen ist und so eine Gesellschaft sich geändert hat. Und jetzt in Berlin ja auch noch eine Stadt, noch mal schneller als in anderen ostdeutschen Städten. Und die hätten da vielleicht Zeit gebraucht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Elterngeneration jetzt so eine verspätete Aufarbeitung machen, weil jetzt kommt so langsam die Ruhe, in der sie sich nochmal damit beschäftigen könnten, was mit ihnen geschehen ist. Und das ist jetzt ja meine Überleitung zum Versuch zu dem Gundermann-Song, den du mitgebracht hast. Und du musst weinen. Vielleicht hören wir uns den jetzt an und dann kannst du ja sagen, ob du auf meine Brücke gehen möchtest.
Ja.
Und wenn der Alte geht, dann kriegst du seine Werkzeugtasche. Die blanke Schienenzange und die Thermosflasche. Und musst du weinen, dann liebe einen Mann, doch liebe keinen, doch liebe keinen, doch liebe keinen von der Eisenbahn. Alte geht, dann kriegst du ihre Badewanne, die Fingernagelbürste und die Fliederteekanne. Und musst du weinen, dann liebe eine Frau, doch liebe keine, doch liebe keine. Doch liebe keine aus dem Tagebau. Die haben harte Hände und ein hartes Herz. Die streiten ohne Ende und die sterben früh. Die suchen ein Vergnügen und finden nur den Schmerz. Die können lügen, aber leben.
Genau, also jetzt haben wir den Song gehört.
Ja.
Möchtest du mit mir über diese Brücke gehen? Es hat die Hände hart gemacht, die harten Hände.
Ich glaube auf jeden Fall immer, dass je bedrohter ein Mensch wirklich real ist oder so, oder je anstrengender auch so ein Leben ist, umso schwieriger ist es wirklich, Dinge aufzuarbeiten und sich mit Emotionen auseinanderzusetzen. Also, oder es ist irgendwie, beobachtet man ja, das kennt man ja. Und das ist auf jeden Fall, ich würde das über meine Elterngeneration auch sagen, oder ich würde es generell über diese Generation sagen, dass ich glaube, habe manchmal das Gefühl, dass erst jetzt irgendwie bestimmtes, so von unserer Generation oder so ungefähr, wirklich aufgearbeitet wird, weil es erstmal darum ging, irgendwie zu funktionieren und mitzukommen und nicht unterzugehen, weil die Bedrohung vielleicht sich so stark eigentlich angefühlt hat in Wirklichkeit, dass man so getan hat, oder es auch wahrscheinlich geglaubt hat, dass es eigentlich nicht so, dass es schon gehen wird. In dem Lied von Gundermann, ich weiß halt nicht so richtig den Hintergrund, ob es jetzt wirklich um seine Eltern geht.
Hm. Ja, wobei Gundermann wäre ja eher unsere Elterngeneration, ne?
Genau, also genau, deswegen passt jetzt nicht so richtig. Ja. Trotzdem kann man irgendwie vielleicht überlegen, dass halt so, ja, also dass einfach eine bestimmte, also dass halt Menschen einfach hart werden durch äußere Umstände. Und ich glaube, was mich aber an dem Lied so bewegt, ist also was ich auch kenne, trotzdem so über manchmal so über so ländliche Regionen im Osten oder so zu denken, das mag ich auch nicht, dass ich es denke, aber da, also dieses da, das ist psychisch so abgefuckt einfach, also so, das ist, da ist eigentlich nichts zu machen oder so, also es ist jetzt schlimm, dass ich das so sage, aber da manchmal sehe ich Leute oder habe mit Menschen zu tun, wo die so hart sind oder so zu, dass man einfach weg will, aber eigentlich weiß man trotzdem, dass es dafür Gründe gibt und also man möchte eigentlich nicht auch ja, jetzt nicht misanthropisch sein oder so. Und ich finde es halt in dem Lied so schön, wie er das aber so, diese Gefühle da drin verarbeitet, also die er da ja auch hat. Da sind ein paar so Sätze drin, die ich schön finde, zum Beispiel, sie suchen ein Vergnügen und finden nur den Schmerz. Das, da denke ich so an Alkoholismus und so, also auch den ich so mitgekriegt habe in so einem bestimmten Umfeld oder so. Und oder man kennt ja auch so ein bisschen so diese Arten von so Partys und Feiern, die so, wo dann so das Leben gefeiert wird, aber irgendwie fühle ich die ganze Zeit nur den Schmerz oder so. Also und dann finde ich auch so schön, dieses mit dem eigenen Kind, lass es weich sein, so butterweich sein, wie es die Alten nie gewesen sind. So, das finde ich. Ja.
Ist diese Art zu texten, dieses empathisch-kritische, also diese Zweiseitigkeit auch was vielleicht eine Inspiration für dich war oder so, diese Gleichzeitigkeit von, also er spricht ja, er wertet die Menschen ja nicht ab.
Genau.
Das finde ich irgendwie so besonders an der Art und Weise, wie
Gundermann auf Gesellschaft guckt. Aber trotzdem Platz für seine ganze Wut und Verachtung.
Ja.
Und das kann ich total gut fühlen. Also das versuche ich auch, ja, irgendwie. Aber es ist trotzdem auf Augenhöhe, ne? Weil er weiß genau, wovon er redet und er hat mit dieser Welt zu tun.
Das habe ich gedacht, ne? Also weil er weiß ja genau, wie hart er wusste ja, ich weiß gar nicht, ob ich habe gelesen, der Song ist von 97, kann ja irgendwie gar nicht sein. Mhm. Kann ja auch gar nicht sein.
Kann schon.
Also müsste ich jetzt. Also von mir offensichtlich ein sehr später Song zumindest. Und diese Härte kennt er ja. Also und ich vermute, die kennt er sogar von sich selbst. Auch.
Ja, glaube ich
also
auch.
Also er weiß auch, Fall. Was der Tagebau, wie hart er dadurch vielleicht geworden ist. Und das stelle ich ihm jetzt einfach.
Ich finde auch sehr witzig, wie er so beschreibt, was er erbt von denen. Also im Text schreibt er ja dann so, wenn der Alte stirbt, kriegst du seine Werkzeugtasche und bei der Alten dann irgendwie die Fliederteekanne. Und also das finde ich irgendwie, ach, das berührt mich sehr, weil also das natürlich auch zeigt, wie Also, man weiß ja, was andere Leute so erben, ne? Und er erbt halt irgendwie diese Gegenstände und diese Prägung auch und versucht halt, es vielleicht anders weiterzugeben. Also, das ist schon sehr schön.
Und gleichzeitig habe ich ein Interview gelesen, wo er sagt, dass sie aber auch, dass ihm, also das sagen, das ist nicht ein Interview mit ihm, sondern ein Interview mit Richie Barton und Uwe Hasbecker von Silly, die sagen, dass sie ihm immer gesagt haben, hör doch mal auf mit dem Baggerfahren, weil du kannst doch jetzt von deiner Musik leben. Ja, und genau. Er dann auch gesagt hat, nee, ich kann aber keine Musik machen, wenn ich aufhöre, Bagger zu fahren. Ich brauche das.
Ja, ja. Das ist ja auch in diesem Film, zumindest, da kenne ich das aus dem Film.
Dem Andreas Dresen-Film.
Ja, genau. Mhm. Ja, interessant, ja.
Ich habe...
Weil ich finde, du hast noch einen ganz wichtigen Punkt von dem Lied angebracht und ich finde das auch ganz interessant, weil das sich nämlich ein bisschen einreiht in eine Kontinuität, die wir schon eine ganze Weile jetzt hier im Podcast haben, nämlich, dass uns sowohl Sugi als auch Laura Braun Musik mitgebracht haben, mit der sie explizit, also Laura Braun hatte Bettina Wegner dabei mit Sind so kleine Hände und Sugi macht ja selber Kindermusik, Musik für Kinder, und dass sie gesagt haben, wenn wir als Erwachsene schon so oft gescheitert sind oder jetzt in die Gesellschaft hineinlaufen, in die wir gerade hineinlaufen, dann müssen wir wenigstens für unsere Kinder die Welt weicher machen. Also das wäre jetzt das, was Gundermann in seinem Song sagen würde. Wenn man schon selber so hart ist, dann gibt auch wenigstens versucht eine Weichheit weiterzugeben. Das fand ich in dem Song, also das ist das, was mich dann, André hat mir geschrieben, wie sollen wir diesen Podcast heute aufnehmen, weil ich bin die ganze Zeit so emotional. Und das ist das, was bei dem Song mich ganz besonders irgendwie ergreift. Dieses mach sie gut erweich, das hast du ja auch gerade schon gesagt. Ja,
ich habe hier die Textzeile gerade vor mir. Und willst du reich sein, dann liebe dir ein Kind, doch lass es weich sein, so butterweich sein, wie deine Alten nie gewesen sind. Ja. Finde ich mit deinem Eingangskommentar, Daniel, mega spannend, diese Zeile, wenn du sagst, Gundermann ist unsere Elterngeneration und wir könnten quasi die Kinder sein. Und jetzt sagst du als Nicht-Seattle, naja, die sich als verletzlich zeigen, bietet die Chance der Verbindung. muss ich gerade selber drüber nachdenken. Interessant irgendwie.
Dass wir vielleicht schon ein bisschen weicher geworden sind, oder?
Ja.
Schon.
Ich glaube schon.
Naja, ja. Weil wir, ja. Manchmal die Gesellschaft ist ja irgendwie nicht weicher geworden.
Ja, es gibt eben auch diese regressive Seite. Aber die hat damit zu tun, dass es eben auch so eine starke Entwicklung in vielen Dingen gibt, glaube ich. Ah, es ist schwierig.
Ich hab ja manchmal diese These, es gibt halt diese zwei Schritte nach vorne, die man so tut als Gesellschaft, als Individuum in der Gesellschaft, wie auch immer. Also Dinge entwickeln sich so weiter und werden tatsächlich besser. Ja? Also so ein Gedanke von irgendwie wird's Dinge werden besser. Und es gehört aber dazu, dass es auch immer mal einen Schritt zurück gibt. Aber solange es nur der eine Schritt zurück ist, aber immer zwei Schritte nach vorne sind, stimmt ja die Richtung. Gerade haben wir, glaube ich, sehr viele von uns, auch nicht alle, aber ich glaube so Leute, die uns hören, auf jeden Fall so dieses Gefühl, wir machen gerade diesen Schritt zurück. Wobei zurück und vorne auch komisch ist.
Ja.
Aber wir müssen diese zwei Schritte dann wieder gehen.
Ich habe noch eine Fanfrage, die ich jetzt bei dem Song noch loswerden muss, weil es gerade so gut passt. In dem Lake Felix Song, ich glaube auf dem zweiten Album Kick It to Takatukaland, da gibt's im zweiten Track No Bus to the Stars. Da gibt's im Hintergrund so ganz viele Erzählungen von, also über Ostdeutschland, über Ostdeutsch sein, über also da gibt es so Zitate, das wirkt wie so Interview-Zitate von Menschen, die über ihre eigene Erfahrung sprechen. Was ist das? Wo kommt das her? Das erinnert mich sehr an so Material, mit dem Daniel und ich als qualitative Sozialforscher arbeiten. Und das wird da so eingespielt.
Na, das ist irgendwie so ein einfach so ein innerer Monolog, der abläuft sozusagen. Den ich geschrieben habe. Ja, genau.
Ah, okay.
Ja. Okay. Und als was hast du das, also was bist das du, die da spricht? Ist es eine imaginäre Person? Was ist das für eine Textform?
Erklär uns deine Kunst.
Ja, wenn ich fragen darf.
Naja, das bin schon ich, oder also die imaginäre oder die literarisierte Person ich, mhm. also das lyrische Ich, das irgendwie ich ist. Genau. Und ich habe irgendwie einfach mal, glaube ich, da damals irgendwie Lust gehabt, weil ich habe so viele Gedanken im Kopf und früher auch noch mehr, mal dieses unkontrollierte Denken aufzuschreiben. Mhm. Und da meine Musik zu packen, weil ich auch immer so mit Samples und Loopstation und so damals aufgetreten bin. Und das, genau, habe ich in dem Fall dann gemacht. Dann fand ich das irgendwie cool, so auf Englisch zu singen, aber dann diesen deutschsprachigen Bewusstseinsstrom ablaufen zu lassen, so der die ganze Zeit wie so ein Hintergrundrauschen läuft.
Ja, das ist auch, das hat mich auch so sehr beeindruckt. Der Song heißt No Bus to the Stars, empfehle ich sehr, von Lake Felix.
Die müssen wir jetzt hier in den Shownotes verlinken.
Ja, genau.
Aber okay. vielleicht gleich dazu noch eine Frage, da nutze ich nämlich die Chance jetzt. Ich habe das im Vorgespräch schon gesagt, ich habe deine Musik gehört und dachte, irgendwas resoniert. Ich habe dann so einen Blue Sky Post gemacht und habe gesagt, nicht Seattle war ein Girls und hat uns ihre Worte geschenkt. Und dann habe ich geguckt, wer du so bist. Und dachte, aha, deswegen. Also ne, bei Tresco Allee, wie du mit dem Tonbeutel zwischen die Beine schlägst und die Tresco Allee langläufst und die Leute dich fragen, wie hast du das überlebt? Bei mir ist es halt nicht die Tresco Allee, sondern dann eben die Danziger Straße und das Frankfurter Tor. Und ich bin genau diese gleichen, also so, nicht die gleichen, aber in der gleichen Stadt andere Wege mit meinem Tonbeutel gelaufen und so. Und ja, also dieses, jetzt sitzen hier drei fast gleich alte Ost-Berliner Menschen. Könnte man deine Musik auch in Freiburg machen?
Ich glaube, nein, auf jeden Fall. Aber warum? Also ja, weil der Wohlstand würde andere Texte, wenn überhaupt Texte produzieren. Nee, aber ich weiß nicht, also ich. Andererseits, Dirk von Lutze kommt ja auch aus Freiburg sogar. Und der hat ja damals, zumindest früher fand ich auch, schon so Texte geschrieben, die eine gewisse, ja auch was sozialkritisch, also auch total sozialkritisches hatten und aber auch irgendwie so eine Verwundung, die ich jetzt vielleicht gerade auf den ersten Blick jetzt nicht in Freiburg verortet hätte. Ja. Aber ja.
Nee, genau, weil wir hatten,
ist das auch doch nicht davon abhängig, überlege ich jetzt gerade.
Nee, genau, also weil ich frage das auch, also wir hatten Laura Braun hier und sie kommt auch aus Freiburg und sie singt über Armut, also ein sehr bekannter Song von ihr oder der Song, mit dem sie so Reichweite bekommen hat, es geht um Armut in Freiburg und ich habe keine, ich verbinde Freiburg und Armut verbinde ich nicht in einem Satz. Und ich forsche halt selbst auch ganz viel zu Fragen von Ostdeutschland und ostdeutscher Identität. Das ist das, was mich in meiner Forschung die ganze Zeit beschäftigt. Und manchmal frage ich mich, ob wir es auch überbewerten. Also ob wir sozusagen Erfahrungen, die wir machen, zu ostdeutschen Erfahrungen machen, obwohl sie gar keine ostdeutschen Erfahrungen sind, sondern Generationserfahrungen, Raumerfahrungen, Berlin als Stadt, als einzige Metropole in Deutschland, und manchmal aber dieses Osten dann sich immer drüber setzt, als wenn das jetzt der Osten ist, der das irgendwie erklärt.
Naja, ich finde schon, dass also ich finde, es gibt zum Beispiel viele Ähnlichkeiten zwischen also es gibt, also Ruhrgebiet oder so, finde ich ja, ist auch ziemlich nah da dran, aber die haben ja eben halt auch diese wie nennt man das, Deindustrialisierungserfahrung sozusagen, die, und eben auch diese, also diese ökonomische Geschichte oder so, also die man so mit denen teilt, aber ich finde es schon, dass es schon kulturelle Unterschiede gibt zu bestimmten Regionen, also gerade zu Süddeutschland oder so, wobei Freiburg, sind wir so bei Freiburg, eigentlich kenne ich Freiburg gar nicht so richtig.
Daniel, eigentlich hast du die perfekte Brücke zum nächsten Song gebaut. Wir hören den einfach mal und ich würde alle darauf hinweisen, die das jetzt mithören, einfach auf die ersten vier Zeilen zu hören. Die drücken eigentlich genau das aus, was Daniel vermutet. Und dann können wir, glaube ich, direkt an der Stelle weiter diskutieren. Der Song heißt Unterstand, in Klammern Schirmpilz, und ist auch auf dem Album Haus drauf.
Also es geht eigentlich, also ich wollte versuchen, irgendwie zu zeigen, wie unterschiedlich ich auf die Welt und auf die Gesellschaft blicken kann, je nach Stimmung oder so.
Ja.
Mhm. Und also und je nach persönlichem Sicherheits- und Gesundheitsgefühl sozusagen, wie das ja einen beeinflusst. Und genau, und diese Strophen, da gibt es halt drei Strophen und die zeigen jeweils eine andere Phase der Beziehung oder so. Und am Anfang ist es irgendwie so ein bisschen dieses idealisierte, schönere so. Und dazu gehört dann der Refrain, wo es dann darum geht, aber dann geht es dann, wir sind alle verwandt, es geht nicht um eine Zweierbeziehung, sondern dieses Gefühl, mit dem man dann durch die Welt geht, so, ich liebe euch eigentlich alle. Und im Grunde sind wir doch alle gleich und so. Und dieses, die Lieder, die uns das Sauwetter abzwingt, ja, also, dass ich halt, also mir schon bewusst ist, dass die Dinge, die ich produziere, auch aus einer Not heraus mache. Und also in diesem Gefühl ist dann ich brauche das auch alles nicht machen, weil, also wenn wir einfach glücklich zusammen leben könnten, sozusagen, dann, also, so, naja. Und dann ist es aber halt in der nächsten Strophe so, dass diese Beziehung, also, ja, scheitert oder ich auch, oder das lyrische Ich dann auch wütend ist.
Mhm.
Und dann ist halt genau diese andere Stimmung da, so, also wo man dann plötzlich das Gefühl hat, ey, wir sind alle überhaupt nicht verwandt, haben nichts gemeinsam, ihr checkt gar nichts. So, und ich mache lieber wieder Musik nur und mache hier so mein Ding, das Einzige, was Sinn macht. Und und dann löst es sich aber am Ende nochmal in dieses positivere Gefühl auf im letzten Refrain. Und ja, das halt aber das halt durch den, und dann hat es noch zu tun mit so einer Geschichte, so einer Kindergeschichte, die ihr vielleicht auch kennt. Kennt ihr die lustigen Geschichten? Unter dem Pilz heißt diese Geschichte, das ist einem russischen Kinderbuchautor, den Namen habe ich jetzt vergessen. Das ist so ein Buch, was wir halt zu Hause hatten und da gibt es eine so eine Geschichte davon, unter dem Pilz. Da geht es darum, dass es im Wald anfängt zu regnen und
doch, das kenne ich.
Ja, und ein Tier geht unter so einen ganz kleinen Pilz und versucht sich da irgendwie unterzustellen, passt gerade so drunter und dann kommt ein nächstes Waldtier und fragt, ob es auch noch mit runter kann und sagt so, ja, naja, okay, irgendwie wird es schon gehen. Und dann passen die zu zweit und irgendwie sind am Ende richtig viele Tiere unter diesem Pilz und vom Regen geschützt. Und ja, und dann scheint die Sonne und die merken so, hä, wie kann das sein, dass ich am Anfang fast alleine gar keinen Platz gefunden habe unter dem Pilz und jetzt passen wir alle drunter. Und dann ist es halt dieses, dass der Pilz halt im Regen gewachsen ist. Und das fand ich schon als Kind richtig schön irgendwie, ohne genau zu wissen, warum, aber es irgendwie fand ich das super schön. Und das habe ich da auch noch mit eingebaut, also in dieses Gefühl, das man dann halt hat, wenn man gesund und munter ist.
Ja.
Wir schaffen das schon und wir passen alle unter diesen Pilz. Und ja.
Und dann geht das am Ende in diesem Flötenchor auf.
Ja, genau, der euphorische.
Ja. Sind es Blockflöten?
Ja. Also, ich wollte auch noch mal sagen, tatsächlich spiele ich mehr so in Westdeutschland Konzerte. Also, da gibt es mehr Nachfrage tatsächlich und auch mehr Publikum. So, ich weiß jetzt gar nicht genau, woran das liegt. Irgendwie ist es
Menschen leben.
Weil da Menschen leben am Ende einfach, ja. Genau.
Mehr Menschen.
Sein. Ja. Also genau, das habe ich schon genau so verstanden. Am Ende ist es einfach das. Aber also ich habe jetzt gar nicht so die Erfahrung, dass es irgendwie nur so ein ostdeutsches Thema wäre. Also irgendwie gar nicht. Also im Gegenteil fast. Und vielleicht bewerten wir das dann doch über. So, also ja. Also ich glaube, so eine heile Welt ist, also damit resoniert es dann irgendwie nicht so. Also wenn Leute halt wirklich auf mehreren Ebenen in so einer heilen Welt aufgewachsen sind, dann finden sie das vielleicht irgendwie cool gemacht oder so, aber können damit jetzt auch nicht so viel anfangen. Aber so viele Menschen wachsen gar nicht in so einer heilen Welt auf. So. Also selbst wenn es ökonomisch irgendwie gut aussieht oder so, gibt es ja noch andere familiäre Probleme und so weiter.
Und ja, vielleicht ist das der interessante Punkt auch in der Rezeption, weil die Rezeption war halt bei dir sehr oft, also ich, ne, wenn man Interviews über die, oder Texte über dich, also Leute, die Texte über deine Musik schreiben, dann geht's oft um diesen Ostbezug und du hast ein Album gemacht, das heißt Wendekid, und deswegen macht's ja irgendwie Sinn. Und ich glaube vielleicht, und ich habe manchmal das Gefühl, vielleicht ist das auch ein Teil dieser Ost-West-Geschichte, die wir haben, dass Menschen aus Westdeutschland das gerne interpretieren, dass das eben sehr stark eine Ostgeschichte ist. Und dass wir vielleicht, dass aber so viel von diesen Geschichten eben genauso gut natürlich in Westdeutschland stattfinden. Und dass man, dass es dann genaueres Hingucken dann manchmal braucht. In beide Richtungen. Also auch für uns das vielleicht manchmal antrainiert wurde, dass wir unsere Erfahrungen als Osterfahrung irgendwie auch sehen. Und ich würde dir absolut recht geben, es gibt Erfahrungen, die sind halt Osterfahrungen. Es gibt kulturelle, es gibt Worte, es gibt die Art und Weise, wie Schule oder wie Ausbildung funktioniert hat, wie Arbeit funktioniert hat, sind natürlich spezielle Erfahrungen. Und gleichzeitig gibt es auch viele Erfahrungen, die in allen Landesteilen in Deutschland funktionieren.
Ja. Aber es ist halt schwer für mich jetzt zu beantworten. Also ich denke halt, ja, also das Ostthema ist halt manchmal explizit, spielt es auch eine Rolle in manchen Texten, aber irgendwie gar nicht in den meisten oder so. Und ich glaube, das Stadtthema ist fast auch genauso präsent so. Und das Frausein auch. Also es gibt ja so, man hat ja so mehrere Identitäten.
Ja, das habe ich in unserer Silvester- oder unserer Neujahrsfolge mit Daniel schon diskutiert. Da haben wir lange über Beluga gesprochen Und da ist so ganz beiläufig, finde ich, einer der besten Berlin-Songs eingeflochten, den ich so kenne. Was ich aber erst auf dem zweiten oder dritten oder nach dem vierten, fünften Mal hören überhaupt gecheckt habe, dass es da gar nicht unbedingt nur um so eine Situation zwischen zwei Menschen geht, die etwas miteinander erleben, sondern dass das eigentlich eine Ode an diese Stadt ist, an deine, wie sagst du das?
Zuhause-Stadt.
Zuhause-Stadt, genau, auch ein so ein schönes Wort.
Wobei da wahrscheinlich spielt so dieses Ost-Berlin-Ding schon eine Rolle, so in dem Lied, weil es ja auch so darum geht, irgendwie ein Zuhause zu finden in der Stadt, in der man irgendwie geboren ist, aber die halt sich andauernd verändert und die auch ja mit Gentrifizierung zu tun hat und so. Und auch diese Begegnung mit dem mit dieser Figur am Anfang ist ja auch ein bisschen so eine Begegnung mit einem Westdeutschen oder so und mit so einer westdeutschen linken Identität oder so, sich da auseinanderzusetzen. Und ja, also eigentlich ist das ein richtiger Ost-Berlin-Song, würde ich fast sagen. Oder so, oder Ost-Berlinerin im jetzigen Berlin oder so, keine Ahnung, ja.
Hat er das gerade wirklich gesagt? Hat er das gerade wirklich gesagt? Gesagt, er ist in Ruhe, sein Kino, seine Bete spricht von. Auf, entspannt zu grinsen, der und seine Bio-Beluga-Linsen. Mir verschließt sich nicht nur der Magen, jetzt soll ich auch noch was zum Konzept Liebe sagen. Und er liest so stolz Bücher von Frauen und wird nur neuen Märchen mitbauen von Gesundheit, Schönheit und Gesang. Er guckt als Zwergesang, hier alles, was ich kann. Ich sammle mein Körper ein, er scheint nicht angebracht zu sein. Ich tröste meine Einzelteile, pack die ein und falle Weile. Nacht durch mein Zuhause schmeckt.
Was ist es eigentlich mit ihm verwandt? Also sowohl bei Unterstand als auch bei fleißig geht es um sich verwandt machen, verwandt sein.
Ich habe gelesen von Donna Haraway Unruhig bleiben, also jetzt der deutsche Titel, weil ich es auf Deutsch gelesen habe. Und da ist es ja, auf Englisch heißt es, glaube ich, Make Kin. Und aber in der deutschen Übersetzung steht da, sich verwandt machen, wovon sie immer spricht. Also sie, bei ihr ist es ja auch so, wirklich mit sich verwandt zu machen, einfach mit dem, was da ist, also auch mit Tieren und Pflanzen und um sich dadurch, also aus diesem Verwandtschaftsgefühl, dann ja auch verantwortungsvoll zu verhalten. Und irgendwie fand ich aber, diese Formulierung ist so hängen geblieben, die fand ich so schön, irgendwie sich verwandt zu machen, auch statt Kinder zu machen. Das ist ja bei ihr wirklich, gibt's ja diese Aussage. Fand ich zumindest mal sehr, es hat irgendwie was angeregt bei mir. Irgendwie. Vielleicht nicht unbedingt nur das irgendwie neue, nur für sich, oder was heißt nur für sich, aber nur, also was Eigenes zu machen, statt, also statt nur was Eigenes zu machen, vielleicht sich mit dem auseinanderzusetzen, was schon da ist und was so viel Fürsorge braucht auch. Oder so. Aber irgendwie überhaupt diese Formulierung sich verwandt machen, auch als Akt, so als Akt, das fand ich irgendwie schön, das verfolgt mich so oder begleitet mich so irgendwie.
Sind so theoretische Texte, auch Literatur, du hattest am Anfang von Kafka gesprochen, so Gesellschaftsanalysen, wie, ein Einfluss für dich? Inwiefern fließt das so in deine Texte ein? Du hattest auch gesagt, das war eine Abschlussarbeit, also du hast was hast du eigentlich studiert, dass du da eine Bachelorarbeit geschrieben hast? Und genau, welchen Einfluss hat so, haben so Gesellschaftstheorien auf Kunst? Also wir haben in diesem Podcast uns beeinflusst als Wissenschaftler Kunst enorm, so als allein schon, wie wir unsere Fragen finden, wie wir irgendwie auf unser Material schauen, wie wir uns auch in Gesellschaft reinfühlen. Und wir suchen immer so manchmal nach Spuren in die andere Richtung. Ob es das auch gibt?
Ja, also ich würde schon sagen, ja. Also ich bin nicht so nicht so ein wahnsinnig theoretischer Mensch. Also ich habe zwar Germanistik und Philosophie studiert, aber ja, also vieles war mir dann ich weiß nicht, ich habe mir da dann auch sogar so eine wütende Zeit gehabt über das Philosophiestudium, dass das alles so scheinrationalistisch sei und da wollte ich nur Nietzsche lesen und habe dann auch so ein Essay geschrieben als Plädoyer für Subjektivität und so und fand halt, also wollte halt, letztendlich lag es einfach daran, dass ich keine Wissenschaftlerin auch bin, sondern ich wollte da auch einfach eigentlich literarisch oder essayistisch schreiben und das war da nicht so ganz meine Welt so, aber trotzdem sind es viele Sachen oder also wenn ich Sachen lese und dann gibt es schon immer so ein paar Dinge, die so hängen bleiben und also gerade Kafka ist halt so total hängen geblieben und fällt mir immer wieder ein, so ist es, dass ich halt irgendwas erlebe und dann so Bezüge herstelle, so ist ja wie das Schloss oder oder mir fallen eben solche Wörter dann ein, wie sich verwandt machen. Genau. Aber es ist irgendwie nicht so, dass ich es mega theoretisch immer so präsent habe, sondern ist eher wie so in mein Gefühlsleben mit eingeflossen und hat so Gestalt angenommen. Ja.
Ja, es gibt in der Soziologie, gerade in der qualitativen Soziologie, auch so eine Strömung, weiß gar nicht, ob man das so nennt, aber eben diesen Begriff der reflexiven Soziologie, die das sehr, sehr ernst nimmt, dass was lösen die Beobachtungen im Feld, was lösen Interviews, die ich führe, was lösen irgendwelche Erlebnisse, die ich mache an Orten, die ich beforsche, in mir aus und was sagt mir das über meinen Gegenstand? Also wenn mich etwas wütend macht, wenn mir jemand sympathisch ist oder wenn ich jemanden auch abstoßend finde oder ganz merkwürdig oder so, was sagt das über unsere Verortung in Gesellschaft? Also was sagt das über die Person? Was sagt das über mich, über mein Verhältnis zu der Person? Wo komme ich her? Wo ist die Person? Und ich glaube, an der Stelle treffen wir uns ein Stück weit mit unserer Art und Weise der Gesellschaftsbeschreibung, wo ich behaupten würde, das machst du auch ein Stück weit auf eine sehr reflexive Art und Weise, immer von dir selber, also das durch dich durchgehen lassen. Aber du bleibst ja nicht dabei stehen, einfach dich zu beschreiben, sondern dich im Verhältnis zu Gesellschaft.
Ja, stimmt.
Wollen wir zum nächsten Song kommen?
Den nächsten musst du ankündigen, André.
Oder? Okay, den nächsten muss ich ankündigen. Wir sind jetzt bei dem vierten Song, wo ich mich sehr gefreut habe. Eine Band, die ich auch sehr, sehr gerne mag, nämlich Kapatult mit Ein halber Cappuccino.
Ich lade dich auf einen halben Cappuccino ein und du erzählst mir, wie es geht. Du beugst dich zu mir rüber und sagst:
Sorry, das ist jetzt vielleicht indiskret, aber du müsstest erstmal einen Hit schreiben. Mach vielleicht mal eine Diät. Ein bisschen Promo wäre auch nicht schlecht, aber mach dir keinen Stress. Man braucht dann erstmal ein paar Jahre, um das Business zu verstehen.
Dieses Business ist mir so egal. Und warum heißt es Business, wenn es nicht mal um Geld geht? Komm, wir schmeißen alles hin. Komm, wir gehen.
Erstmal gibt es da so ein bisschen persönlichen Bezug, weil sie mich mal gefragt haben bei so einem Video, wo es so einen Chor gibt, der das Lied mitsingt, eben da mitzumachen, genau, und da habe ich halt mitgemacht und es hat sehr viel Spaß gemacht und das Lied ist halt so ein Mega-Hit einfach, also sehr mitreißend, wenn man es dann als Chor singt, auch sehr spaßig, als Chor von MusikerInnen, die halt irgendwie ja mehr oder weniger prekär leben und ihre Musik versuchen zu machen, da halt diesen Text irgendwie zusammen zu singen, das war schon ein schönes Gefühl.
Das war auch der Song, Ein halber Cappuccino?
Genau, oder? Ja.
Hm. Ja. Hm. Stimmt, da gibt es so zwei Versionen von dem Video. Eine mal diese Künstlerin-Version und dann eine mit Bela B., der dann da irgendwie auftaucht.
Nee, der taucht da einfach auch noch auf. Also
das ist alles
in einem Video.
Okay, ja. Gut. Der dann aber der nicht prekäre Künstler ist, der auch den Gegenpart einnimmt dann.
Ja, genau. Ja, naja, und irgendwie ist es halt so ein bisschen thematisiert halt so dieses irgendwie dieses Leben war, also was man was soll ich sagen, es drückt auch ganz gut so mein Leben vielleicht aus. Ja,
weiß nicht, wie viel du dafür davon erzählen willst, aber wie ist das als Künstlerin, ja, also von der Kunst leben zu wollen, ist das bei dir überhaupt so? Versuchst du das? Ist das möglich?
Also im Moment ist es schon möglich. Also ich lebe jetzt gerade davon. Aber ich habe auch, also ich lebe jetzt nicht sehr gut davon. Oder ich habe auf jeden Fall, es ist nicht super viel. Und aber trotzdem war das eigentlich schon immer so mein Wunsch. Ich habe aber ganz lange immer auch gearbeitet und so. Und aber dann habe ich halt auch einfach irgendwann gemerkt, ich schaffe das gar nicht mehr zu arbeiten, wenn ich das alles so machen will, was ich machen will. Und wo auch dann irgendwann die Nachfrage ja irgendwie da war. Und dann habe ich das einfach versucht irgendwie, ob ich es so hinkriege. Und es geht auch gerade dadurch, dass wenn ich dann auch mal Solo-Konzerte spiele oder so, dann verdient man auch mal ein bisschen mehr oder so. Und nicht, dass ich es nur deswegen mache. Also ich finde es eh gut, auch mal Solo zu spielen. Aber genau. Und ja, aber es ist, ich merke halt, ich weiß, ja, wie soll ich sagen, es ist eben halt, es ist eben dieser Indie-Status schon noch und wird vielleicht auch immer sein. Ich mache ja auch eine bestimmte Art von Musik. Und da ist halt so, ich finde, sobald man dann irgendwie mal krank ist, also jetzt mal länger oder komplizierter krank ist, ändert sich da so ein bisschen die Stimmung. Also ich glaube, ich habe mich früher irgendwie sehr stark gefühlt und dachte so, Hauptsache, ich kann frei mein Ding machen so. Und jetzt habe ich gerade so eine Phase, also ich zweifle es jetzt nicht unbedingt an, aber ich könnte mir manchmal auch mehr Sicherheit und Geborgenheit vorstellen.
Und zwar habe ich das Gefühl, dass du sehr, sehr viel Ressourcen in die Qualität deiner Kunst steckst. Also wenn ich zum Beispiel an die Videos denke, finde ich die sehr, sehr gut produziert und sind auch sehr, sehr viele. Also eben jetzt nicht jemand, der jetzt irgendwie ständig auf MTV gespielt werden würde oder so. MTV ist auch 90er. Also du investierst ja auch, oder?
Ja.
Sehr viel Ressourcen. Und das sichert die Qualität.
Ja. Und wahrscheinlich könnte man viel einfacher, viel wirkungsvollere Dinge tun. Wenn es, und man würde es auch tun, wenn es in erster Linie darum ginge, aber weil es halt nun mal auch noch um was anderes geht, ist es ist einfach, wie es ist. So. Mhm. Also ich kann es einfach. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich mache, überarbeite mich auch ein bisschen und so. Und da könnte ich vielleicht auch irgendwann mal mich ein bisschen entspannen. Aber es ist einfach, wie es ist. Ich find's nicht überraschend, dass ich kein Popstar bin.
Ja. Es ist einfach, wie es ist, aber es ist genau deswegen auch so grandios, glaube ich, eben weil du dir diese Frage nach Verwertbarkeit eben nicht zuallererst stellst. Ich werde auf jeden Fall das Video nochmal gucken und schauen, ob ich dich da entdecke. Das war nochmal ein guter Hinweis. Du hast noch einen fünften Song mitgebracht, nämlich Ketka mit auch für mich sechste Stunde.
Mittelmeer, Massengrab, so traurig hier, zynisch da. First Defense, Konferenzen, Zäune bauen, hoch die Grenzen. Kleingeister verachten, Bilder abgestumpft, betrachten Sandstrand. Junge Toten, Netflix, Abendbrot. Die Höhlen verlassen, die Hürden gebaut. Das Feuer gezähmt, den Keulen vertraut. Und dann kam das Rad, dann kam Kirche und Staat. Und jetzt schreien sie absaufen in Dresden am helllichten Tag. Interview, Promotage, kommentieren der ganzen Lage. Wichtig, dass man sich verhält, wichtig, dass man Haltung zeigt. Unser politischstes Album seit, oh bitte, ich bin ganz kurz eingeschlafen. Hashtag, auch egal, dicker Hals, kurze Lunte, Twitter, konzentrier dich mal. Auch für mich, sechste Stunde, das Ganze ist wie Grunzen am Druck des Diskurses mit der leichten Überdosis von dem Wissen, was los ist. Weisheit, mit Löffel für alle. Doch du denkst, ein Löffel Pech und das Ganze eine Falle. Und du weißt, was uns verbindet. Jeder für sich, bevor die letzte Hoffnung schwindet. Ein Bengalo in der Nacht, bevor die Dunkelheit dich findet. An und für sich, die Lichter, Morsezeichen.
Ich glaube, weil ich einfach gerade, also vor ein paar Monaten mit Ketka auf Tour war, war da Vorband von denen und ich habe die vorher gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt und irgendwie sind die mir so ein bisschen ans Herz gewachsen irgendwie. Also und jetzt höre ich manchmal Ketka. Das halt irgendwie früher ich überhaupt nicht gemacht habe und dachte, das ist nicht so mein Ding oder so, keine Ahnung warum. Und jetzt, also gerade so dieses neue Album auch, davon haben die ja auch viel gespielt. Also es gefällt mir ziemlich gut. Das ist halt schon so in your face mäßig manchmal, also auch so live, so, also richtig durchgeballertes Schlagzeug und alles so groß. Was ich, glaube ich, vielleicht vorher, also irgendwie, ja, was will ich sagen? Also mir gefällt das irgendwie, auch wenn es
Also ich bin jetzt erstmal total überrascht. Du kanntest Ketka vorher nicht, bist aber Vorbild.
Doch, ich kannte Ketka, aber nicht so gut und ich habe mich nicht so ganz viel damit beschäftigt. Und die haben mich aber gefragt, ja.
Ja, okay, also das passiert dann einfach so, dann wird man einfach so gefragt auch.
Naja, also wir haben halt
gefragt, die Band selber,
auf einem Festival zusammengespielt und da haben zwei von denen, also Markus Fiebusch und ich weiß gar nicht, also die haben das Konzert von mir gesehen, wo ich Solo gespielt habe und dann und also die haben mir dann gesagt, dass die es ganz toll fanden und ob ich Vorband sein will, so ja, so war das.
Und wie war das? Also da mit denen auf Tour zu sein? Als Vorband?
Ich finde es Vorband sein ist vielleicht nicht so meine Lieblingstätigkeit, weil man halt dann, also es sind einfach dann viele Leute da und nicht alle interessieren sich einfach dafür. Und dann, man hört das so auf der Bühne, wenn also dann doch einige quatschen und so. Obwohl oft ja dann trotzdem eigentlich der Großteil sogar zuhört und man dann auch trotzdem mehr Leute erreicht, als wenn man jetzt einfach so Headliner-Shows spielt. Es ist einfach vom Spielgefühl manchmal unangenehm, weil man muss aufpassen, dass man jetzt nicht so denkt, man muss dagegen irgendwie ankämpfen oder so. Aber vor allem, wenn man dann Solo spielt oder so Zuhörmusik macht, ja. Aber an sich fand ich es irgendwie cool mit denen.
Ja, ich war tatsächlich, weil ich bei dir bei Instagram gesehen hatte, dass du in Potsdam auftrittst, dachte ich, ah cool, da gehe ich hin. Und dann warst du die Vorband von Ketka, die ich tatsächlich schon seit sehr, sehr langer Zeit sehr, sehr mag. Und ich habe das als Zuhörer auch wahrgenommen, auch als Zuhörer ist es ja schwer, weil man einfach gar nicht zuhören konnte, weil die Leute um einen herum so sehr gequatscht haben. Weiß aber auch von einer Person, die wegen Ketka da war, also nur wegen Ketka da war. Und ich habe mich mit ihr unterhalten und dann meinte sie, und die Vorband, die war ja auch so toll. Also du. Also irgendwie funktioniert es dann doch, dass man irgendwie eigentlich quatscht und eigentlich gar nicht deswegen kommt und dann trotzdem die Musik mitnimmt. Aber das war schon da in Potsdam sehr, sehr laut. Und warum jetzt aber genau diesen Song?
Tja, das ist, ich weiß nicht, ich finde den irgendwie richtig gut. Das ist ja aber eigentlich auch einfach so ein Gedanken, Flow, also so irgendwie, warum jetzt diesen Song? Also irgendwie finde ich den sehr, sehr gut. Also, ja. Mir fällt jetzt gerade nicht so richtig. Also der Text ist ja fast auch so ein bisschen so wie so ein innerer Monolog oder auch tagebuchhaft oder so. Damit kann ich mich, glaube ich, auch ganz gut verbinden.
Vielen, vielen Dank. Ich fand das sehr, sehr berührend. Ich fand das wirklich ein besonderes Gespräch, auch weil ich, wie gesagt, wirklich hin und weg bin. Dein Album Haus hat mich allerspätestens davon überzeugt, was du für eine grandiose Musik machst. wie viel die mit dem zu tun hat, was wir als SozialwissenschaftlerInnen auch eben machen. Danke, dass du da warst.
Danke auch. Ich fand's richtig schön. Ja.
Music Sociology. Gesellschaft durch Musik verstehen.